Echtzeit. Ein- und Ausblicke aus der Redaktion des SPS-Magazins. Herzlich willkommen zu den Ein- und Ausblicken aus der Redaktion des SPS-Magazins. Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich, ich bin einer der Chefredakteure des SPS-Magazins.
Ja, mein Name ist Mathis Beierdörfer, ich bin auch einer der Chefredakteure des SPS-Magazins.
Und mein Name ist Jürgen Wirz, ich bin einer der Redakteure des SPS-Magazins und leitender Redakteur für das Magazin Schaltschrankbau.
Und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten mit einem Schwerpunktthema, und zwar der digitale Zwilling ist es. Da gibt es auch einen Grund, warum wir darüber reden. Es hat sich da eine Art Verband gegründet und wir schauen da von verschiedenen Seiten, beleuchten wir das mal mit verschiedenen Aspekten, was das Ganze derzeit so bedeutet in der Industrie. Bevor wir in das Thema aber so richtig reingehen, wollen wir ein paar Neuheiten oder ein paar Sachen erwähnen, die uns in den letzten Wochen untergekommen sind. Ersten 5 Minuten maximal reden wir über News und dann geht's in das Thema der digitale Zwilling. Vielleicht, Mathis, fängst du mal an, was dir in den letzten 1, 2, 3 Wochen so untergekommen ist.
Ich würde mal die Highlights aus dieser Woche kurz aufzählen, und zwar: ein sehr spannendes Thema, was ich auf dem Tisch hatte, ist gekommen von der Firma ProGlove. Das ist ein Startup gewesen in den letzten Jahren. Die sind sehr bekannt geworden, weil sie einen Barcode-Scanner in den Handschuh integriert haben, sodass Leute in der Logistik nicht mehr ein eigenes Gerät mit sich führen müssen, sondern einfach quasi mit dem Handrücken Barcodes und Datamatrik-Codes und Co. scannen können. Also sehr praktisch. Die haben jetzt ihre neue Software vorgestellt, also ein wirkliches Ökosystem drum, das aus dem Barcode-Scanner ganz viele Informationen ziehen kann. Nämlich, wo befindet sich welcher Arbeiter, welche Wege geht er und was pickt er und wie ist auch der Zustand der jeweiligen Barcodes.
So gesehen fast schon ein digitaler Zwilling des Arbeiters.
Genauso nennen die es, ja. Doch. Du hast vollkommen recht, genauso nennen die es. Und sie wollen natürlich damit keine Kontrollmechanismen, sondern eher Qualitätssicherungsmechanismen anbieten, haben auch spannende Pilotanwender und gute Erfahrungen. Ich habe zuerst gedacht, oh, das wird schwierig mit den Arbeitnehmerverbänden und den Betriebsräten, aber das scheint ganz gut zu klappen, weil dadurch auch lästige Audits entfallen. Also man hat dann nicht mehr einmal im Monat einen, der einem hinterher rennt und guckt, welches Paket hebt er denn wie und so. Also ganz spannend, und das lässt sich natürlich auch von der Logistik sehr gut in Produktionsumgebungen übertragen, das Thema. Also das war ein sehr spannendes Punkt. Andere Punkte, die einfach nur nebenbei erwähnt sein sollen, so aus der Branche: der Gründer von Kabelhersteller Lapp, der Oskar Lapp, wäre jetzt 100 geworden. Hat da sicherlich ein spannendes Unternehmen aufgebaut. Ja. Panasonic will ein neues Customer Experience Center in München aufziehen. Sicherlich auch spannend. Oder der italienische Antriebshersteller Bonfiglioli hat den Getriebespezialisten Sampin Granaggi übernommen. Also das wären so Kleinigkeiten noch am Rande erwähnt. Worauf man auch noch hinweisen sollte, meiner Meinung nach: der Automatisierungstreff in Böblingen.
In Böblingen
ist dieses Jahr aufgrund der Maßnahmen und Einschränkungen durch Corona nicht durchführbar. Das heißt, die Veranstalterin Sibylle Strobel hat ihn auf den März 2022 verschoben, weil sie sagt,
Also sie hat ihn quasi gar nicht verschoben, sie hat ihn dieses Jahr ausfallen lassen, so gesehen.
Ja, ja. Aber sie sagt, eine Veranstaltung, die so von praktischem Miteinander lebt, von Workshops, von Hands-on-Kursen, die ja wirklich auch Hands-on heißen, die hinter Plexiglasscheiben mit Mindestabstand durchzuführen.
Ja, das ist ein bisschen doof. Das geht tatsächlich nicht wirklich gut. Ja, das ist eine von den Ausfalldingen, die derzeit in diesem Jahr wahrscheinlich noch so kommen werden. Eine der Meldungen, die mir jetzt noch gestern oder vorgestern aufgepoppt war, ist, dass die Messe Maintenance in Dortmund, also Instandhaltungsmesse, abgesagt wurde für dieses Jahr. Die sollte im Mai stattfinden. Generell tun sich die Messen schwer. Ich meine, dass Hannover nicht stattfindet, respektive jetzt demnächst in 2, 3 Wochen als digitale Messe natürlich stattfindet. Ja, das ist klar. Aber ich habe mit einem Vertreter der Deutschen Messe AG, Veranstalter von der Hannover Messe, gesprochen. Die hatten schon eine schwere Zeit jetzt im letzten Jahr. Da gab es wohl tatsächlich Diskussionen, die Messe komplett zu liquidieren und auf das große Messegelände Wohnungen hinzubauen, weil es ohnehin Wohnungsmangel gibt quasi. Also das war durchaus eine zumindest diskutierte Option, das zu tun. Am Ende haben sich die Anteilseigner das Land Niedersachsen, die Stadt Hannover und wer da sonst noch mit drin sitzt, darauf geeinigt, dass man sagt, nee, wir führen das fort, wir bürgen für einen dreistelligen Millionenkredit, um das über die Krise zu führen. Und derzeit hoffen die Kollegen von der Deutschen Messe tatsächlich, dass das am Ende quasi auch wieder positiv für sie rausgeht und dass jetzt derzeit die Firmen lernen, aufgrund einer gewissen Digitalisierungsmüdigkeit zum Teil, dass man vielleicht doch hands-on und sich persönlich treffen und einen Kaffee miteinander trinken und sich in die Augen schauen, dass das was Wichtiges ist. Und deswegen ist da die Hoffnung, dass dann, wenn die Pandemie im Griff ist, auch die Messen vielleicht nicht als Gewinner aus der Sache rausgehen, aber zumindest mit einer gewissen Berechtigung, dass es sie gibt, dass dies ein bisschen klarer geworden ist bei den Unternehmen.
Mhm. Genau. Da knüpfe ich vielleicht direkt an. Die Hannover Messe hat ja diese Woche auch mitgeteilt, dass sie das Konferenzprogramm jetzt online gestellt hat auf ihre Webseite, wobei der erste Tag wohl der Politik vorbehalten bleibt und dem Hermes Award.
Immerhin, Merkel kommt.
Merkel kommt beziehungsweise heißt. Schaltet sich zu vielleicht. Ne? Ja. Schauen wir mal, wie es aussehen wird. Dann haben die Vorsitzenden der großen Verbände, VDMA, ZVI und BDI wohl so ein Elefantentreffen vereinbart, eine Diskussion. Klar. Und ja, das soll wohl am ersten Tag, also dem 12., wenn ich das richtig sehe, 12.04., stattfinden und die nächsten Tage sind dann im Konferenzprogramm den Schwerpunktthemen der Hannover Messe vorbehalten. Dann habe ich noch einen weiteren Hinweis zu einer Veranstaltung erhalten, und zwar die Automatica hat sich jetzt dazu entschlossen, ein hybrides Format durchzuführen vom 22. bis 24. Juni. Das heißt, dass sie sowohl ein Präsenzangebot macht mit standardisierten Messeständen, die nennen das standardisiert, aber individualisierbar gleichzeitig wohl auch eine Digitalplattform aufsetzt und die Firmen können sich dann halt entscheiden, in einer bestimmten Preisspanne an dem Event dann teilzunehmen. Automatica Sprint heißt das.
Dann sind wir gespannt, was das tatsächlich bedeutet, wo man hingehen kann. Wir sitzen ja, zumindest Matthias und ich, in München oder in der Nähe von München. Dann werden wir es uns auf jeden Fall anschauen, so es denn möglich ist. Aber ja, ich traue mich jetzt keine Zusage oder Aussage, ob ich glaube, ob das wirklich klappt dieses Jahr.
Ja. Ich würde mich freuen, endlich mal wieder Messe, das wäre doch schön.
Genau. Ja, fände ich auch cool, definitiv. Gut, gibt es sonst noch was Neues? Sonst steigen wir in den digitalen Zwilling ein.
Sehr gerne.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne, wunderbar. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, starten wir gleich mit dir, Jürgen.
Ja.
Es hat sich ja ein Verband, eine Gruppierung oder wie auch immer du die nennen magst, gegründet. Mhm. Worum geht's da? Erzähl uns mal, was das ist.
Also es ist ein eingetragener Verein, der sich da gegründet hat. Und zwar ist die offizielle Gründung bereits im September, Ende September letzten Jahres erfolgt. Und dieser Verein hat jetzt am Anfang März seine Tätigkeit aufgenommen. Mhm. Mitglieder gibt es im Moment 23. Maßgeblich initiiert wurde die Sache vom ZVEI, vom VDMA und von Bitkom als große Verbände. Und die haben sich halt dann noch Player aus den Bereichen Automatisierer, Maschinenbauer, Softwareunternehmen, aber auch potenzielle Anwender an Bord geholt.
Wie heißt das gute Ding? Da hat das einen Namen?
Diese Vereinigung heißt Industrial Digital Twin Association, IDTA. Mhm. Und der Gedanke ist halt, diesen viel beschriebenen digitalen Zwilling, also im Grunde beschreibt der digitale Zwilling ja das digitale Abbild eines bestimmten Gegenstands, einer bestimmten Komponente. Und ja, die docken sich im Grunde an die Plattform Industrie 4.0 an, wo ja...
Die es ja auch vom VDMA und ZVI, glaube ich, gibt.
Genau.
Das ist auch so eine Kombi.
Genau, das ist auch so eine Kombi, wo auch die Politikebene noch mit drin sitzt. Mhm. Und die docken sich an diese sogenannte Verwaltungsschale oder im Englischen Asset Administration Shell an, wo im Grunde diese virtuellen Beschreibungen von den Assets, von den Gegenständen abgelegt sind und im Grunde also diese Hardware-Komponenten beschrieben werden, und zwar über den ganzen Lebenszyklus einer solchen Hardware-Komponente. Das Ziel dieser Digital Twin Association ist im Grunde, diese Verwaltungsschale nutzbar zu machen für die Zwecke der Industrie 4.0, der smarten Fabrik sozusagen.
Mhm. Ja. Vielleicht, bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer in diese ganze Geschichte, das klingt ja so ein bisschen sehr nach Normen und nach Verwaltungsschale und organisatorischen oder sowas, sollte man fast mal überlegen, was so ein digitaler Zwilling überhaupt ist und wozu er gut ist. Mathis, du hast gerade schon mal angesetzt, irgendwas sagen zu wollen.
Ja, also wollte ich kurz die Verwaltungsschale kommentieren. Das ist wirklich ein Begriff, der seit einigen Jahren durch den Raum geistert. Also wirklich die standardisierte Beschreibung einer Industrie 4.0-Komponente oder auch Maschine. Da sitzen ja in diesem Gremium viele Leute an einem Tisch. Es ist allerdings noch sehr wenig wirklich zurückgespielt worden in die Industrie. Also ich hoffe, dass das Thema an Fahrt aufnimmt, weil ähnlich wie bei den Kommunikationsstandards, über die wir immer reden, ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Indikator, um Industrie 4.0 zum Leben zu erwecken. Ansonsten zeigt sich, glaube ich, auch schon in den Punkten, die du angesprochen hast, Jürgen, eine der riesigen Herausforderungen für den digitalen Zwilling. Der hat sich nämlich so ein bisschen zu dem ominösen etwas entwickelt, was Industrie 4.0 lange war. Also heute reden so viele Seiten vom digitalen Zwilling aus anderen Blickwinkeln, aus anderen Perspektiven, die alle was Ähnliches, aber doch was anderes meinen. Also das fängt ja ganz oben an in der Produktionssteuerung. Da redet man vom digitalen Zwilling und geht von Softwarelösungen aus, die erklären oder aufschlüsseln, wie es in der Produktion gerade läuft. Dann gehen wir runter im digitalen Zwilling auf die Maschine. Die soll auch immer den digitalen Zwilling bekommen, schon fürs Engineering, aber auch im Betrieb. Und so weit lässt sich das runter bis in die elektronische Bauteile runterbrechen. Ne? Also da sind dann noch Subsysteme, Komponenten und alles dazwischen. Und alle reden ein bisschen über was anderes.
Ja, also da gibt es vielleicht mal ganz spannende Fakten. Ich habe mir in Vorbereitung auf heute natürlich so ein paar Sachen zusammengefischt und ein paar Studien gesucht. Ja, ich habe gedacht, okay, kann ja mal nicht schaden. Ich sammle so Studien, mache mir da immer eine PDF-Kopie irgendwo, dann kann ich da ein bisschen nachschlagen. Das eine ist, dass in sehr vielen Studien, witzigerweise, vielleicht vorweggeschickt, zum Thema Industrie 4.0, Digital Factory, Smart Factory und Digitalisierung, in diesen ganzen Geschichten kommt der Begriff digitaler Zwilling oder Digital Twin gar nicht vor. Ist so das eine. Dann gibt's aber natürlich andere White Paper und Studien, die sich genau um das Thema Digital Twin kümmern und die dann in unglaublicher Granularität und teilweise wirklich hochwissenschaftlich beschreiben, was man da alles machen kann. Aber eine der spannendsten, die ich so gefunden habe, war von Dassault Systèmes. Softwarehersteller, die haben tatsächlich mal eine Umfrage unter 260 Ingenieuren und Entwicklern in der Industrie gemacht, also wirklich die Leute, die sowas einsetzen sollen, Ingenieure, Entwickler, und haben da unter anderem gefragt, auch eine größere Studie, aber unter anderem haben sie gefragt, was verstehen sie unter dem Begriff Digital Twin, digitaler Zwilling? Und 30% haben darunter verstanden, ein vollständig definiertes Modell, das das komplette Verhalten eines Produkts oder einer Maschine simuliert. 17% halten es für ein Modell, das der Realität einigermaßen ähnlich ist, aber das immerhin Daten aus den Sensoren des realen Produktes zurückgespielt bekommt. Das nennt sich dann manchmal auch der digitale Schatten, dass quasi aus der Realität was zurückkommt. 12%, das fand ich bemerkenswert, halten den digitalen Zwilling schlicht für ein 3D-Modell. Also das Ding in 3D, wie es aus der Konstruktionszeichnung kommt, das ist der digitale Zwilling. Ja, 6% halten es für ein Modell des Fertigungsprozesses, also wie du schon gesagt hast, Fabrikebene, der Fertigungsprozess. Und 2% haben es für die Simulation des Herstellungsprozesses gehalten. Und weitere 2% für ein bewegliches Modell. Das fand ich spannend. Wer hält das für ein bewegliches Modell? Also für ein Spielzeug oder so? Keine Ahnung, ja. Also man sieht da so ein bisschen, dass da tatsächlich auch bei denen, die es benutzen sollen, nicht ganz klar ist, was ist der digitale Zwilling? Und ich gehe da mal ganz kurz noch weiter. Die Frage war auch noch, was erwarten Sie denn vom digitalen Zwilling? 260 Ingenieure aus 2020, also ein halbes Jahr alt. 32% erwarten effizienteres Engineering. 25% wollen besser verstehen, was mit ihrem Produkt später im Betrieb passiert. Was ganz spannend ist, dass man später mal weiß, was dann echt gemacht wird. 25% wollen mögliche Probleme vermeiden. Nur 8% wollen Kosten einsparen und 8% wollen Wettbewerbsvorteile. Ich vermute, das waren die Aussagen von den Managern, die in der Umfrage aus Versehen mit drin waren. dann aber auch ganz spannend, vielleicht noch als Abschluss, dann höre ich mit den Zahlen wieder auf. Was hindert Sie daran, digitale Zwillinge einzusetzen, wurde da gefragt. 17% sagen, es gibt keine Managemententscheidung dazu. 11% sagen, wir haben nicht die finanziellen Ressourcen dafür. Weitere 11% sagen, Digital Twin Systeme lassen sich nicht in die vorhandenen Programme integrieren. Und 8% sagen sogar, wir finden gar keine geeigneten Tools und Programme. Und dann jetzt nochmal, es ist eine gleiche Fragerunde, ganz spannend. 14% sagen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. 11% sagen, wir haben entweder nicht die passenden Mitarbeiter oder wir finden auch keine, die das können. Und 9% sagen sogar, wir verstehen das Konzept oder den Nutzen nicht. Hm. Aber das ist so die Aussage zum digitalen Zwilling aus der Studie. Finde ich ganz bemerkenswert, weil es doch zeigt, dass das Bild, wie du gerade gesagt hast, noch keiner so richtig weiß, was Sache ist. Und jetzt ist eben die Frage, ob so eine Standardisierungsgruppe da tatsächlich helfen kann, was diese Schalen.
Ich denke auch, dass das für die IDTA jetzt erstmal die große Herausforderung besteht, sich überhaupt auf einen gemeinsamen Begriff für den digitalen Zwilling zu einigen. Ich denke, wenn man die 23 Mitglieder da befragen würde, dann würde man durchaus diverse Antworten bekommen, was die denn darunter verstehen. Und sie sind ja im Grunde angetreten, um internationale und herstellerübergreifende Standards zu definieren. Mhm. Ich denke, da wird auch noch die Schwierigkeit bestehen, dass man sich erstmal darauf einigen muss, welche Normen fließen denn ein, welche Kommunikationsstandards, welche Beschreibungsstandards. Das ist erstmal die ganz große Herausforderung dieser Gruppierung, denke ich. Und bis da was wirklich Substanzielles rauskommt, ich denke, das wird noch eine Zeit lang dauern.
Es gibt ja Anbieter von Softwarelösungen für das Thema Simulation digitaler Zwilling, die sich seit Jahren damit beschäftigen. Und ich habe gerade zu dieser Gründung der IDTA oder IDTA habe ich mal mit dem Dr. Georg Wünsch gesprochen. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von der Firma Machineering, die eine Simulationssoftware anbieten. Und der kommt zu folgendem Credo. Das würde ich euch mal gerne vorspielen. Mhm.
Ja, wir haben ja Ende letzten Jahres von der Gründung der sogenannten Industrial Digital Twin Association durch den VDMA und den ZVI erfahren. Und da wir bei der Firma Machineering uns ja schon seit nunmehr 10 Jahren mit dem Thema Digital Twin, virtuelle Inbetriebnahme, beschäftigen, haben wir hier schon einiges an Wegstrecke zurückgelegt. Und wir begrüßen es natürlich sehr, dass die Komponentenhersteller sich hier zusammentun möchten, um das Thema Digital Twin voranzutreiben. Was allerdings für uns ein bisschen sonderbar war, dass man hier eine geschlossene Gesellschaft generiert und insbesondere mit der Überschrift Open Source eigentlich die Aufwendungen im Bereich Softwareentwicklung so ein bisschen geringschätzt. Aus Sicht eines Softwareherstellers ist das beliebig aufwendig, Software herzustellen. Und gerade in diesem Bereich, wo es sich um dynamische Systeme handelt, ist extremer Testaufwand vorhanden. Und es fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass das Open Source gelingen können soll. Da sind wir der Meinung, dass es natürlich eine gute Sache ist, wenn Antriebs- und Komponentenhersteller hier einen Beitrag leisten möchten. Aber ich denke, es wäre sinnvoll, das in einer offenen Gesellschaft zu tun, in der auch die Player, die ja schon lange am Markt sind und viel Erfahrung haben, einen entsprechenden Beitrag leisten können. Nichtsdestotrotz braucht es dann vermutlich aufgrund der unterschiedlichen Interessen in diesem Markt auch eine intensive Moderation des Prozesses, denn wir haben hier natürlich mindestens 4 Parteien, die eine wichtige Rolle spielen. Es gibt also die produzierenden Unternehmen, die Maschinen nutzen, die den größten Nutzen aus dem Thema Digital Twin wahrscheinlich ziehen möchten. Dann haben wir als Player die Maschinenhersteller, die die Maschinen bauen und das Wissen über die Prozesse und die Maschinen haben und die natürlich den Digital Twin inhaltlich treiben müssen. Dann haben wir die Komponentenhersteller, die das Wissen, das Detailwissen über das Verhalten dieser Komponenten und die inneren Zustände haben. Und nicht zuletzt haben wir natürlich auch die Softwarehersteller, die Digital Twin Software stabil liefern und hier natürlich in Wissen über Solvertechnik, Realtime-Funktionalitäten etc. mit einbringen. Jetzt haben alle 4 Parteien, wenn es reicht, ich weiß nicht, ob ich noch welche vergessen habe, natürlich wirtschaftliche Interessen und das muss moderiert werden. Ich glaube kaum, dass das nur aus Sicht von Komponentenherstellern zu regeln ist. Zumindest fehlt mir da ein bisschen die Fantasie. Ja, es ist ein bisschen Risiko, dass das so ein Berliner Flughafen werden könnte.
Ja. Ja, ich würde sogar vielleicht noch als 5. Player die Systemintegratoren und großen Anlagenbauer mit ins Spiel bringen, die ja im Grunde die Komponenten, die Maschinen, die ihnen von dem Maschinenbauer geliefert werden, sozusagen zu einer ganzen Anlage verknüpfen und entsprechend in eine Fertigungsstraße auslegen. Das vielleicht noch als Ergänzung dazu.
Mhm. Genau, ich meine, die können natürlich dann, wenn es Standards gibt, wie bei so Lego-Bausteinen sozusagen auf die Standards der Hersteller zurückgreifen und das softwaretechnisch wie ein Baustein, so stelle ich mir zumindest auch vor, die verschiedenen kleinen digitalen Zwillinge der Komponenten einfach Lego-mäßig zusammenstecken zu einem großen digitalen Zwilling der Maschinen. Maschine und dann die digitalen Zwillinge der Maschine nochmal größer Lego-mäßig zusammenstecken zu einem großen Werkhalle, Fertigungsstraßen digitalen Zwilling.
So ist es geplant, ja, ganz genau.
Die spannende Frage ist, Herr Wünsch hat ja gesagt, dass er sich das unter einer Moderation vorstellen möchte, eigentlich besser, ob nicht der VDMA, der Bitkom und der ZVEI ja als Verbände da die Moderationsrolle übernehmen können oder wollen. Oder ob da die Befürchtung besteht, dass wirklich die Hersteller, die mit dabei sind in dieser Gruppe, so dominieren, dass das quasi jetzt Hersteller
dominiert wird. Also es gibt da natürlich eine Geschäftsführung, die das Ganze sozusagen koordinieren soll von der IDTA. Mhm. Insofern gibt's schon sowas wie eine Moderationsebene, würde ich mal vermuten.
Ja, ist auch spannend, dass durch diese Verbände, die da beteiligt sind, ja auch diese verschiedenen Ebenen ganz gut schon mal abgedeckt werden oder ein Teil. Ne? Also man hat die Maschinenbauer mit im Boot, man hat die Automatisierungshersteller mit im Boot und man hat mit dem Bitkom ja sicherlich auch die IT- oder die Softwarehäuser mit dabei. Also da könnte man sicherlich einiges machen und ich denke, wenn hier wirklich der Fokus auf dem Thema Moderation liegt, kann sich daraus auch was sehr Spannendes entwickeln, was auch diese Verwaltungsschalen-Idee ein wirkliches Stück weiterbringt.
Also die haben sich ja vorgenommen, sozusagen von den Insellösungen wegzukommen und Standards zu entwickeln, und zwar möglichst internationale Standards. Da hapert's natürlich noch sehr.
Das ist nämlich der Haken, ja.
Genau. Es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, beispielsweise in den USA gibt es natürlich das, was man schon immer kennt, das Industrial Internet Consortium. Das gibt es ja schon länger. Das ist aber mehr softwaregetrieben. Und dann gibt es, wie ich in der Pressekonferenz erfahren habe, noch ein Digital Twin-Konsortium in den USA, mhm, was aber nicht nur die Industrie beinhaltet, sondern auch beispielsweise die Bereiche Gesundheit und Transport. Also das ist viel breiter angelegt und halt nicht nur auf diesen Bereich smarte Fabrik oder Industrie 4.0 beschränkt.
Also da gibt es ja dann sogar ein ganz, ganz großes Ding, das gedreht wurde. Das muss jetzt vor wenigen Tagen erst gewesen sein, ist mir jetzt wirklich beim Googlen untergekommen, dass mehrere darüber berichtet haben, dass ein digitaler Zwilling der gesamten Erde erstellt werden soll. Natürlich das ganz große Ding. Ich meine, da geht es natürlich um solche Sachen wie bessere Klimamodellierungen, auch Verkehrsströme oder was, so Sachen, die halt die Globalisierung betreffen, die man nur dann gut sieht, wenn man den Blick von oben hat. Aber die Vorstellung, also die Gedankenwelt des digitalen Zwillings eines Ingenieurs, der in einem Bauteil Wärmefluss, Belastungen und keine Ahnung was genau berechnet hat auf einen kleinen Bauteil und dann kommt jemand und nimmt die ganze Erde. Da haben wir noch lange keine Rechenleistung, um das durchzukalkulieren.
Ich glaube, mit den Daten von Google und Facebook kommt man da schon relativ weit. Ne?
Ja, denkbar wär's. Und ein zweiter Punkt, der mir da immer noch auffällt mit der Internationalisierung ist, ich habe auch vor einigen Tagen im Handelsblatt gelesen, da war so ein Kommentar eigentlich nur, der gesagt hat, die Wirtschaftsmacht der Zukunft industrieller Seite hat derjenige, der die Normen setzt. Und lange Zeit waren die Europäer, Deutschland insbesondere auch, DIN-Norm war ja am Anfang deutsche Ingenieursnorm, bis dann die EN, europäische Norm daraus wurde. Die haben damit sehr lange weltweit dominiert und damit festgelegt, was Sache ist. Und in den letzten Jahren sei China immer stärker am Kommen gewesen und versuchten seinerseits chinesische Standards so frühzeitig festzulegen und natürlich auch mit Masse in den Markt zu drücken, dass die quasi zum Standardgeber werden. Da ist also die Frage, ob beim Digital Twin hier Europa tatsächlich noch die Vorreiterrolle hat. Oder wenn ich jetzt eben VDMA, ZVI, Bitkom höre, ist es auch für die erstmal wieder eine deutsche Veranstaltung.
Ja.
Ob das tatsächlich dem Rechnung
trägt. Es ist bisher eine reine deutsche Veranstaltung, beziehungsweise mit Schneider Electric ist noch ein französisches Unternehmen dabei. Aber China wurde natürlich auch angesprochen und eine vergleichbare Organisation gibt es wohl in China noch nicht. Mhm. Insofern fehlt diese Komponente natürlich komplett. Und wo wir beim Thema Normen sind, wenn man jetzt beispielsweise mit Nordamerika kooperiert, müssen natürlich auch die UL Normen mit einfließen.
Klar. Und,
also da ist, glaube ich, noch ein weiter Weg zu gehen, bis man da von einer wirklich internationalen Standardisierung und internationalen Offenheit dieser ganzen Sache sprechen kann.
Also gewisse Chancen sehe ich von Deutschland heraus schon, weil natürlich einige der großen Automatisierer und auch Komponentenhersteller, die weltweit im Maschinenbau mit Komponenten vertreten sind, da sind schon sehr viele Deutsche dabei. Also der Hersteller der von Automatisierungs- und Antriebstechnik haben ja Exportraten von 80-90% zum Teil. Von daher, wenn die sich schon mal auf irgendeinen Standard einigen und quasi ihren Produkten einen digitalen Zwilling mit beilegen, also diese Beschreibung, die digitale, dann ist das schon ein Weg zu einem Quasi-Standard, nennen wir es vielleicht mal so.
Es ist auch spannend zu sehen, dass Siemens ja mit dazu gehört zu den Gründungsmitgliedern. Und Siemens hat ja seit einigen Jahren den Fokus voll in Richtung Software verschoben mit ihrem MindSphere-Universum, was sie geschaffen haben, Ökosystem. Mhm. Und da steckt ja da ganz schön viel digitaler Zwilling schon drin. Und solange man sich, glaube ich, in dieser MindSphere- und Siemens-Welt bewegt, kann man wirklich schon großen Nutzen zu einem digitalen Zwilling über auch einen großen Teil der Wertschöpfungskette ziehen. Ne? Das fängt ja im Produktdatenmanagement und mit Engineering an und geht dann bis in den laufenden Betrieb von Anlagen und in Wartungskonzepte oder Servicekonzepte. Also das ist schon spannend, dass die sich dann auch hier trotzdem mit ins Boot setzen und sagen, okay, lasst uns das mal nochmal gemeinsam angehen.
Apropos Nutzen, das hast du sehr schön gesagt. Wo sehen wir denn den Nutzen vom digitalen Zwilling? Also vorher die laut Umfragen, 10% sehen noch gar keinen Nutzen und weitere 20-30% sind am Überlegen, ob sie ihn rausfinden wollen. Also von daher, was ist denn der Nutzen?
Ja, was ist der Nutzen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, der Nutzen sollte einmal darin bestehen, beispielsweise ein Verhalten einer Anlage zu simulieren und damit auch im Vorfeld im Grunde eine Qualitätssicherung zu gewährleisten. Das heißt, mögliche Fehler im Betrieb im Vorhinein auszuschließen. Es sollte sicherlich auch beispielsweise eine Anlagendokumentation erleichtert werden und auch eine Qualität der Anlagendokumentation verbessert werden. Es sind aber auch, wenn man das weiterdenkt, neue Geschäftsmodelle für die unterschiedlichen Branchen im Bereich zum Beispiel Predictive Maintenance denkbar, dass man beispielsweise für Wartungen nicht mehr vor Ort sein braucht, sondern die sozusagen über den digitalen Zwilling erledigen kann. Oder auch beispielsweise ein Retrofit einer Anlage besser planen kann und vorausschauender und auch mit weniger Zeitaufwand erledigen kann. Das sind so die Sachen, die ich sehe.
Ich finde das sehr spannend, Jürgen, weil du zeigst ja ganz unterschiedliche Vorteile und Nutzen auf. Und da sind wir wieder bei dem Problem, es ist einfach noch schwer greifbar, der digitale Zwilling. Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, dann ist ursprünglich der digitale Zwilling schon aus dem Bereich Engineering und aus dem Bereich virtuelle Inbetriebnahme getrieben worden. Ne? So wurde auch der Begriff mal geprägt. Das heißt, die Anlage, die ja klassischerweise vor der Inbetriebnahme irgendwo aufgebaut und wochenlang getestet wird, kann man natürlich auch digital schon mal in Betrieb nehmen. Auch die ganze Steuerungs-SPS-Abstimmung, die Dynamik und das Verhalten der Antriebstechnik, die verbaut ist. Das ist ja wahnsinnig spannend, wenn man das vorher schon so gut simulieren kann, dass man sich diese Anlage, die Testanlage in echt oder den Anlagentest so rum in echt viel kürzer halten kann oder gar vermeiden kann. Das ist natürlich super. Aber wie du auch sagst, geht das Themenspektrum oder das Nutzenspektrum so weit, diese parallel immer den digitalen Zwilling mitlaufen lassen zur schon in echt bestehenden und in Betrieb genommenen Anlage, um daraus auf mögliches Fehlverhalten zu schließen, weil die Daten, die von der Anlage zurückgespielt werden, anders sind, als die der digitale Zwilling parallel berechnet. Also da sieht man schon, dass der Nutzen ist über den gesamte Wertschöpfungskette wahnsinnig hoch.
Ja. Aber das ist ja auch doch am Ende nur was für die ganz Großen. Also ich kann eine Handyfertigung haben oder eine Automobilstraße. Und die lasse ich laufen, lasse parallel den digitalen Zwilling laufen und kann das dann immer ständig abgleichen. Wenn ich mir aber jetzt ein kleines Unternehmen vorstelle, also so die Mittelständler, ein paar Maschinen, durchaus auch automatisiert in ihrer Halle da drinnen, das ist doch lebensrealitätsfern anzunehmen, dass die das, also da kommt dann plötzlich irgendwie eine Änderung und sie brauchen was und dann sagt einer, komm, die Maschine, wir nehmen den Hubwagen, schieben die ein bisschen nach hinten, programmieren den Roboter schnell um, dass der das von der einen Seite auf die andere rüberhebt, dann wird noch kurz eine Förderstrecke dazwischen geklatscht und dann steht das Ding anders und dann wird was Neues dazu gebaut. Und das machen die an einem Wochenende, weil es zwischen zwei Aufträgen sein muss und plötzlich schaut die Maschine ganz anders aus als vorher und die Anlage schaut dann, also die fließende Anlage schaut anders aus und dann bleibt die Frage, bei so einem Mittelständler, wer trägt denn das in den digitalen Zwilling ein, der vielleicht am Anfang bei der Erstellung mal gemacht wurde vom Systemintegrator, der hat das da gemacht, dann ist doch im Prinzip nach ein paar Jahren das Ding womöglich hinfällig. auch schon bei kleinen Änderungen, ja, die eine Schutztür, die ist immer blöd, die stört, da kommt man nicht ran. Da wird dann, weil man sie ja nicht umgehen möchte, macht das ja legal, aber da wird sie an eine andere Seite hingebaut. Das wird doch nirgendwo dokumentiert, oder doch? Oder,
aber ja, keine Ahnung. Also ich würde auch sagen, das ist genau wie du sagst. Man sieht das ja auch an der Mitgliederstruktur dieser Organisation zurzeit. Das sind halt die großen Player, die großen Technologieführer. Und ob das irgendwann mal auf die Ebene kleine und mittlere Unternehmen runtergebrochen werden kann, was auch die Mitgliederstruktur anbelangt und die Treiber in diesem Konsortium, sei mal dahingestellt. Aber zurzeit ist es natürlich so, dass die großen Player da in erster Linie Interesse daran haben, dass dieses Thema vorangetrieben wird.
Ja, ich glaube, man muss hier auch nochmal die Perspektive bzw. den Blickwinkel ändern. Also auf Anlagenbasis oder aus dem Blickwinkel der Anlage gebe ich euch vollkommen recht. Das ist schwer für kleine und mittelständische Unternehmen so hinzukriegen. Aber auf Maschinenlevel ist es schon wieder was ganz anderes. Also jemand, der sich eine Werkzeugmaschine kauft als mittelständischer Lohnfertiger, der lässt die halt laufen. Der baut die nicht ständig um.
Ja.
Und wenn dann, alle reden ja heute über Edge Computing, über dezentrale Rechenleistung. Und wenn ich dann nebenher an der Edge die Maschine simuliert mitlaufen lasse und immer abgleiche, das ist ja ein Standardprogramm, was dann laufen kann. Da ist dann keine große Rocket Science von Seiten des Betreibers mehr nötig, sondern das kann man wirklich mit der Maschine mitliefern.
Das ist dann aber auch die Dienstleistung des Maschinenherstellers, dass er dir quasi den Cloud-Zugang oder zumindest den Edge-Computer und die gelegentlichen Cloud-Updates quasi mitverkauft und den Service quasi mitverkauft. Und der dann regelmäßig draufschaut und der dann sich bei dir meldet als Betreiber und sagt, du, ich merke da gerade über unseren digitalen Zwilling, da laufen irgendwelche Motoren nicht mehr synchron, irgendwas passt dann nicht mehr so ganz, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Ja, so kann es vielleicht funktionieren, das stimmt. Maschinenlevel,
eventuell. Neues Geschäftsmodell, Industrie 4.0 auch wieder mit drin.
Ja. Genau.
Mhm. Nicht schlecht.
Ich würde einmal noch den Blickwinkel auf die Komponentenebene nochmal legen. Das, was die Steuerungs- und Antriebshersteller unter dem digitalen Zwilling verstehen, ist natürlich auch spannend. Nämlich wirklich das Steuerungsverhalten zu simulieren, das Antriebsverhalten zu simulieren, auch schon Software-Tools mit an den Maschinenbau zu liefern, mit dem der eben auch schon viel im Vorfeld festlegen kann. Also das ist, glaube ich, wirklich spannend. Also so Antriebsverhalten, Dynamik, Informationen zum laufenden Betrieb, das Ganze, was dieses Plus aus der Regelungstechnik, wird dadurch dann natürlich nochmal verstärkt, wenn nicht der Regler entsprechende smarte Funktionen hat und auch wieder um so einen Digital Twin in der Edge oder wie auch immer erweitert wurde. Also ich glaube, da lässt sich schon auch Vorteil generieren und die Maschinenbauer können auch diese Informationen natürlich super nutzen, um wiederum ihren digitalen Zwilling zu generieren oder anzubieten als Service-Dienstleister.
Ich denke auch, also wenn man das auch mal konsequent weiter denkt, wenn jetzt wirklich jeder Komponentenanbieter sozusagen ja seiner Komponente ein digitales Typenschild verleiht beziehungsweise da mitliefert an den Maschinenbauer, ist das schon eine riesige Arbeitserleichterung für den Planer, für den Maschinenbauer. Denn im Moment ist das ja, da kann ich vielleicht auch mal nochmal den Bogen zum Schaltanlagenbau schlagen, ist das ja noch eine riesige händische Arbeit der Datenpflege. Das heißt, die Komponenten müssen definiert werden im Bereich der Elektroplanung, wo, wenn man vom digitalen Zwilling sprechen möchte, das jetzt bei fortgeschrittenen Schaltschrankbauunternehmen zum Einsatz kommt. Also da ist es, wie ich auch im letzten Podcast schon beschrieben habe, anhand dieses Schaltanlagenbauers, noch eine sehr mühselige Arbeit, um da die Daten der Komponenten zusammenzutragen. Klar, es gibt das E-Plan Data Portal, wo schon eine Menge definiert ist und eine Menge drinsteht, aber dann beispielsweise im Bereich der Schaltplanerstellung die Makros zusammenzutragen für unterschiedliche Anwendungsgebiete, Energieverteilung, Steuerschränke und so weiter. Das ist schon noch eine sehr große händische Arbeit und ja, da ist muss noch sehr viel Energie reingesteckt werden, um da wirklich letztendlich dann hinten raus einen Effizienzvorteil zu erzielen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass der neue Verein da tatsächlich auch die Branche ein gutes Stück vorwärts bringt, dass das eben so passiert und dass dann in Zukunft tatsächlich sowohl mit den einzelnen Komponenten als auch dann mit Teilmaschinen und Maschinen immer ein Satz an Daten mitgeliefert ja. wird, der einen digitalen Zwilling mhm. beinhaltet in einem halbwegs standardisierten Format, sodass man sich wirklich sich da seinen digitalen Zwilling zusammenstecken kann aus den Daten, die man von den Herstellern schon mitgeliefert kriegt. Dann hoffe ich mal, dass wir unsere Zuhörer diesmal spannend unterhalten konnten und auch das ein oder andere Wissenswerte bringen konnten zum Thema digitaler Zwilling. Ansonsten hilft es nur, tief einzutauchen in all die Wissensplattformen, die es gibt, insbesondere natürlich dem SBS-Magazin. Dort steht dann auf technischer Ebene und auf Komponentenebene all das, was wir jetzt ein bisschen mit höherer Flugebene angeschaut haben. Ich hoffe, allen hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SBS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.